NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Ab diesem Wochenende ist Mujib Latif einer der Preisträger des Deutschen Umweltpreises. Der norddeutsche Wissenschaftler ist schon sehr lange weltweit für sein ungewöhnliches Engagement für unsere Umwelt bekannt. Wie ist es entstanden? Über Mujib Latif und seine Leidenschaft für wissenschaftliche Themen wie das Klima werden wir heute berichten. In unserem Schwerpunkt geht es um weniger angenehme Dinge wie Viren, Bläschen, Infektionen, Herpes, der Herpes simplex, eine Volkskrankheit. Wissenschaftler suchen nach Möglichkeiten, sie zu besiegen. Ein weiteres Thema, Wildbienen, die sehr wählerisch bei der Partnerwahl sind. Dabei entscheiden sie nicht nach Kriterien wie Stärke, Schönheit oder Intelligenz. Die Wildbienen interessiert etwas anderes, wie Wissenschaftler herausgefunden haben, nämlich ob ihr Gegenüber die gleiche Sprache spricht. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Der Deutsche Umweltpreis wird jährlich von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt verliehen. Mit 500.000 Euro ist es der höchst dotierte Umweltpreis in ganz Europa. Die Preisträger sind in diesem Jahr Wissenschaftler, die sich in ganz besonderer Weise für den Klima- und Umweltschutz engagieren. Und wie ich eben schon verraten habe, diesmal kommt einer von ihnen aus Norddeutschland. Es ist der Klima- und Meeresforscher Mujib Latif. Daniela Remus hat ihn getroffen und sich mit ihm über sein besonderes Engagement für unsere Umwelt und unser Klima unterhalten.
Ich habe mir eigentlich immer schon Theorien überlegt, auch schon als Kind.
Sagt der heute 60-jährige Mujib Latif.
Also zum Beispiel habe ich mir überlegt, wenn ich so in den Himmel geguckt habe, wann kommt es zu Gewittern? Und dann habe ich mir überlegt, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 8 oder so, wenn 2 Wolken zusammenstoßen, ne, dann rumst es und dann muss es irgendwie Gewitter geben.
Der gebürtige Hamburger Mujib Latif hat seine Liebe zur Wissenschaft, die ihm im Laufe seines Lebens zahlreiche Auszeichnungen und jetzt den Deutschen Umweltpreis beschert hat, schon früh entwickelt. Denn als Kind hat er sich nicht nur Theorien ausgedacht, sondern auch Spaß daran gehabt, den Dingen ausführlich und systematisch auf den Grund zu gehen.
Wenn ich eine Strafarbeit aufbekommen habe, ja, muss ich irgendeinen Aufsatz schreiben meiner Wahl. Da habe ich irgend so ein völlig exotisches Thema genommen, zum Beispiel über den Süßwasserpolypen geschrieben. Ja. Einfach um auch die Lehrer zu ärgern, ne? Weil die mussten sich dann damit auch beschäftigen. Oder im Geschichtsunterricht musste man ein Protokoll führen und dann hat mir das nicht gereicht, sondern ich wollte mehr wissen, habe mir noch Bücher geholt und habe da alles Mögliche noch dazu geschrieben. Also zusätzlich zu dem, was wir im Unterricht hatten. Ne? Und da habe ich einfach gemerkt, das liegt mir.
Mujib Latif wuchs als jüngstes von 4 Geschwistern in der Hansestadt auf. Seine Eltern waren aus Pakistan nach Deutschland gekommen. Sein Vater, ein islamischer Geistlicher, arbeitete in Hamburg als Imam und gründete dort die erste Moschee. Bildung war immer wichtig in der Familie Latif, erinnert sich der Wissenschaftler. Die 4 Geschwister spielten und tobten nicht nur miteinander, sie diskutierten auch schon als Teenager über naturwissenschaftliche Phänomene oder über historisch-politische Ereignisse. Interessiert zu sein, aufgeschlossen und wissbegierig, das waren für Mujib Latif genauso wichtige Meilensteine seiner Erziehung wie gute Schulnoten.
Also Bedeutung hatte schon, die Schule gut zu absolvieren. Das war schon total wichtig, auch die Zeugnisse. Also wenn ich mal schlechte Zeugnisse nach Hause gebracht habe, dann war natürlich schon Alarm. Das kann ich Ihnen sagen. Insofern wurde schon darauf geachtet, dass man einigermaßen gut in der Schule mitmacht.
Nach der Schule studierte Mujib Latif aber zunächst nichts von dem, was ihn am meisten interessiert hätte, sondern stattdessen Wirtschaftswissenschaften. Seine Eltern wünschten sich ein Studium, mit dem er später Geld verdienen sollte. Aber lange hielt Mujib Latif diese Vernunftentscheidung nicht durch. Nach 3 Semestern begann er darum, Meteorologie zu studieren. Danach begann seine Karriere mit allem, was im Wissenschaftsbetrieb dazugehört. Promotion, Habilitation, Auslandsaufenthalte, Publikationen und Professuren. Gleichzeitig aber war er schon vor Jahrzehnten, als das noch recht unüblich war, einer der ersten Forscher, die sich darum bemüht haben, wissenschaftliche Themen auch für Laien verständlich aufzubereiten. Einer der Gründe für die Entscheidung der Jury von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, kurz DBU, Latif in diesem Jahr mit dem angesehenen Deutschen Umweltpreis auszuzeichnen. Der Wissenschaftler fühlt sich bestätigt und ist überzeugt. Nur dann, wenn in der Öffentlichkeit ankommt, wie wichtig Umwelt und Klimaschutz sind, nur dann werde sich etwas grundlegend ändern.
Ich habe auf der einen Seite auch so einen kleinen missionarischen Touch, wenn ich das so sagen darf. Ich versuche jeden doch davon zu überzeugen, dass wir etwas tun müssen für den Umwelt- und für den Klimaschutz. Und zum anderen freut es mich auch, wenn Leute zu mir kommen und sagen, sie haben es endlich mal verstanden, worum es hier wirklich geht. Und das ist dann sozusagen nochmal ein zusätzlicher Ansporn. Und das zusammen ist der Antrieb dafür, die Dinge auch in die Öffentlichkeit zu vermitteln.
Trotz aller politischen Rückschläge bei den zahlreichen Klimagipfeln, trotz politischem Dauerstreit um die Erderwärmung, um den Anstieg der Meeresspiegel oder das Ozonloch, Mujib Latif ist freundlich, entspannt und zuversichtlich. Die Erde werde nicht untergehen. Schließlich zeigten zahlreiche Entwicklungen der letzten Jahre deutlich, dass ein Umdenken bereits stattgefunden habe. Der Atomausstieg nach Fukushima beispielsweise oder der Siegeszug der erneuerbaren Energien.
Deutschland hat tatsächlich die erneuerbaren Energien bezahlbar gemacht. Heute kann keiner mehr sagen, die sind nun exorbitant teuer. Und wenn man jetzt die Subventionen für die konventionellen Energien mal wegnehmen würde, die übrigens größer sind als die für die erneuerbaren Energien, dann wäre ohnehin schon heute die erneuerbare Energie viel billiger als die konventionellen Energie. Und letztes Jahr beispielsweise haben im weltweiten Maßstab tatsächlich mehr Investitionen stattgefunden in die erneuerbaren Energien als in die konventionellen Energien. Und da sieht man schon eine enorme Dynamik und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich diese Dynamik irgendwann früher oder später durchsetzen wird, aber noch rechtzeitig durchsetzen wird.
Für seine wegweisenden Forschungen zur Bedeutung der Ozeane für das Klima bekommt Mujib Latif in diesem Jahr den Deutschen Umweltpreis. Das Preisgeld in Höhe von fast 250.000 Euro wird der leidenschaftliche und unermüdliche Klima- und Meeresforscher in soziale Basisprojekte stecken. Zum Beispiel in Nepal, damit Bauern dort mit dem Geld Kleinstbiogasanlagen bauen können, die das Klima und die Umwelt nachhaltig schonen werden.
Daniela Remus über Mujib Latif, den bekannten Klimaforscher aus Norddeutschland. In diesem Jahr einer der Preisträger des Deutschen Umweltpreises. Die Musik, die Sie hören, ist von Jason Moran. Die CD heißt All Rise, A Joyful Elegy of Fats Waller. Wir spielen sie heute bei uns in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Herpes. Irgendwann sind sie da. Pusteln an der Lippe oder an anderen Stellen des Körpers. Pusteln, die ganz plötzlich heraussprießen und unangenehm sind. Sicher, sie gehen nach einiger Zeit wieder weg. Aber vorher führen sie auch zu starken Entzündungen und richtigen Krusten auf der Haut. Das Schlimmste, bei diesem Herpes, dem sogenannten Herpes simplex, heißt es, einmal Herpes, immer wieder Herpes. Denn wenn es einmal da ist, lässt sich das Virus einfach nicht mehr vertreiben. Es bleibt im Körper. Nach Schätzungen tragen es 90% aller Menschen in sich. Und etwa jeder Fünfte davon hat immer wieder die bekannten Herpesbläschen an der Lippe. Die Ansteckungsgefahr ist groß. Wissenschaftler suchen seit Jahren nach einer Möglichkeit, den Kampf gegen dieses Virus oder den Ausbruch der Krankheit zu gewinnen. Und dabei haben Forscher festgestellt, dass eine Blaualge dabei helfen kann. Michael Kurt mit Einzelheiten.
Es gibt so Tage, da möchte man frühmorgens einfach nicht raus aus dem Haus. Wenn der Lippenherpes wieder einmal zugeschlagen hat, hat man keine Lust, Arbeitskollegen oder Freunde zu sehen. Um mitleidige Blicke zu vermeiden oder Sprüchen wie, na, wieder mal fremd geküsst, aus dem Weg zu gehen, tragen viele Betroffene großzügig Make-up oder Camouflage-Cremes auf, meistens rund um die Lippen.
Der Patient kann Ihnen oft ganz genau sagen, jetzt kommt der Herpes, weil der schon Missempfindung in der Lippe merkt, weil die Nerven, die ja gereizt sind durch die Infektion, dem schon eine Missempfindung mitteilen, bevor der überhaupt sieht an der Lippe, dass irgendwas passiert. Dann kommt das Stadium, in dem Bläschen aufschießen. Die Bläschen platzen dann oft, dann bilden sich Krusten. Häufig gibt es noch eine bakterielle Infektion dieser Krusten. Und dann hat man dieses wunderschöne Bild, wo eigentlich keiner verstecken kann, dass er eine Herpesinfektion an der Lippe hat.
Christian Reich vom Dermatologikum in Hamburg hat es jeden Tag mit Betroffenen zu tun, die ihm ihr Leid klagen und denen er letztendlich Medikamente verschreiben muss, wenn die Salben nicht mehr helfen. Und die Bläschen entstehen nicht nur auf der Lippe. Mund, Fingernägel, Auge oder Po, das sind weitere bevorzugte Regionen, wo der Herpes simplex Virus Typ 1 aktiv wird. Einem Wissenschaftlerteam aus Hamburg ist es nun gelungen, die Wirksamkeit eines Naturproduktes gegen Lippenherpes nachzuweisen. Spirulina platensis, auch Blaualge oder Cyanobakterium genannt, enthält Wirkstoffe, insbesondere ein bestimmtes Zuckermolekül, das erfolgreich vor einer Herpesinfektion schützen kann.
Sie können sich das so vorstellen, dieser Zucker legt sich wie ein Mantel um diese Zellen und dieser Mantel sorgt dafür, dass die Viren gar nicht mehr sich direkt an die Zelle anheften können.
Blaualgen leben natürlicherweise in salzigem Wasser mit hohem pH-Wert. Konkret findet man sie in einigen Soda-Seen Zentral- und Ostafrikas oder im Texcoco-See in Mexiko. An einigen dieser Seen leben Flamingos. Sie filtern mit ihren Schnäbeln das Bakterium aus dem seichten Wasser, was auch die Ursache für die schöne Färbung ihres Gefieders ist. Aber auch viele Einheimische in diesen Regionen schätzen die Blaualge, so Wolfram Blune, Virologe am Heinrich-Pette-Institut.
Die Blaualge Spirulina platensis wird schon wahrscheinlich seit Jahrhunderten als Nahrungsergänzungsmittel verwendet in verschiedenen Bereichen der Welt. Ich vermute, dass es einfach überliefertes Wissen in Anführungszeichen gab, dass das gesundheitsförderlich sein kann.
Und mittlerweile werden Extrakte dieser Alge unter dem Namen Spirulina als Nahrungsergänzungsmittel in Reformhäusern oder Bioläden angeboten. Wobei es, so Brune, noch keinen Beleg dafür gibt, dass diese Blaualgen über den Magen eingenommen überhaupt eine förderliche Wirkung entwickeln können. Wird allerdings eine speziell aufbereitete Blaualgencreme auf von Lippenherpes betroffene Stellen aufgetragen, wird tatsächlich das Eindringen des Virus in die Zellen gehemmt.
Im Endeffekt können wir nicht ganz genau sagen, auf welche Weise dieses Molekül die Anheftung verhindert, aber wir können definitiv sagen, dass das Molekül die Anheftung an Zellen verhindert.
Grundsätzlich gilt allerdings, um die Blaualge zu animieren, ihre Abwehrstoffe freizusetzen, muss sie in Stress versetzt werden, so der Dermatologe Christian Reich. Dies geschieht mit einer Maschine.
Die Maschine ist mehrere Meter groß, die heißt Extruder, wie aus einem Science-Fiction-Film mit vielen Knöpfchen und Metall und groß und schwer, wo ein Druck erzeugt wird, dem diese Alge dann ausgesetzt wird. Dann platzt die Alge auf und dann kann man die Abwehrstoffe, die die Alge im Stress gebildet hat, gewinnen.
Diese Abwehrstoffe wurden erfolgreich bei 200 Frauen getestet, die sich kosmetischen Tätowierungen unterzogen haben.
Damen, die sich einen Farbstoff in ihren äußeren Lippenrand einbringen lassen, ein sogenanntes Permanent Make-up, weil wenn man unter Herpes leidet, es in der Regel zu einem Aufflackern des Herpes kommt. Das möchte keiner, dass man am Ende dort ein riesiges ästhetisches Problem hat.
Und das wäre natürlich ein nicht gewünschter Bumerang-Effekt, der eine Schönheitsmaßnahme ad absurdum führen kann. Herpes betrifft aber nicht nur Tätowierte, sondern ist eine Volkskrankheit, so der Virologe Wolfram Brune.
Je nach geografischer Region sind 60-90% der Bevölkerung mit diesem Virus infiziert. Einmal infiziert bedeutet, man ist lebenslang infiziert. 20-40% der infizierten Personen bekommen den wiederkehrenden Lippenherpes, den ja viele aus eigener Erfahrung oder aus dem Bekanntenkreis heraus kennen.
Es ist utopisch, sich vor der Infektion durch das Virus schützen zu wollen.
Man müsste jeglichen Kontakt wie Küssen oder gemeinsame Nutzung von Gläsern oder sowas komplett unterbinden, was im Alltag und innerhalb der Familie auch schwer möglich ist.
Stattdessen gilt es einfach, das Virus in Schach zu halten.
Die endgültige Elimination ist nicht möglich. Man kann den Ausbruch einer Herpesinfektion gut behandeln, aber man kann den Menschen nicht wieder ganz frei von Herpesviren machen. Du hast regelmäßig Herpes, ich bringe zwar das Virus nicht aus deinem Körper heraus, was kann ich tun, damit es bei dir gar nicht in bestimmten Situationen, wo du schon weißt, das reicht normalerweise aus, um bei mir zum Lippenherpes zu führen, dass du gar keinen Lippenherpes bekommst.
Genau da erweisen sich die Wirkstoffe der Blaualge als vorteilhaft, weil sie den Ausbruch des Herpes verhindern können und das sogar ohne Nebenwirkungen. Eigentliches Ziel der Forscher ist jedoch, das Virus im Körper direkt anzugreifen. Das ist bisher nicht gelungen, da das Virus meist in einer Zelle verborgen, man könnte sagen, schläft und in diesem Zustand vom Immunsystem nicht als Feind erkannt wird. Allerdings bewegt sich, um beim Bild zu bleiben, die Bettdecke beim Schlafen verräterisch. Konkret, man kann an der Oberfläche einer Zelle erkennen, wenn ein Virus in ihr schlummert, und Forscher arbeiten daran, solche Muster zu bewerten, um das Virus dann gezielt bekämpfen zu können, so Wolfram Brune.
Es gibt Forschungsbemühungen, wo genau diese Ansätze verfolgt werden. Die sind natürlich noch in einer sehr frühen Phase, also die sind jetzt noch quasi auf dem Laborforschungsniveau. Aber wenn sie sich gut entwickeln, wäre es durchaus denkbar, dass es in einigen Jahren klinische Studien dazu gibt.
Michael Kurt berichtete über eine Blaualge, die den Ausbruch des Lippenherpes verhindern kann.
Wenn die Herpesviren einen Menschen irgendwann erwischt haben, erfolgt die erste Infektion in der Regel ohne Symptome. Man merkt sie also gar nicht. Und ab dann bleibt das Virus in dem Menschen lebenslang ein unbeliebter Gast. Und ein außergewöhnlich geschickter. Das Virus schafft es nämlich, unser Immunsystem auszutricksen, indem es unerkannt und sogar unentdeckt in unseren Zellen bleibt. Ist es also grundsätzlich gar nicht möglich, den Kampf gegen diese Viren zu gewinnen? Zum Beispiel Antikörper zu entwickeln? Oder lässt sich vielleicht doch ein Impfstoff gegen Herpes finden? Adalbert Krawczyk, Virologe an der Universität Duisburg-Essen, sucht gemeinsam mit seinen Kollegen nach Antworten. Ich habe ihn gefragt, was die ersten Ergebnisse seiner Forschung sind. Können wir Antikörper gegen Herpes ausbilden?
Antikörper kann im Prinzip jeder Mensch bilden, außer die haben kein funktionierendes Immunsystem. Dann funktioniert die Sache nämlich nicht. Die entscheidende Frage ist nur, was für Antikörper das sind. Also es können ja Antikörper sein, die eben Herpesviren erkennen, diese aber dann nicht neutralisieren. Es können Antikörper.
Was heißt neutralisieren in diesem Fall?
Dass die Viren, die von Zellen freigesetzt werden, inaktiv machen. Also dass diese Viren keine neuen Zellen befallen können. Aber der Schlüsselmechanismus, den eben Herpesviren benutzen, ist, dass die sich zwischen zwei Zellen ausbreiten können. Und diese Ausbreitung kann von den meisten Antikörpern, obwohl eben Antikörper gegen Herpes gebildet werden, aber die meisten davon, die können eben diesen Weg der Ausbreitung nicht unterbinden. Und daher kommt es eben zu den wieder auftretenden Infektionen. Aber es gibt, ähnlich wie bei anderen Erkrankungen, sage ich mal, wenige Menschen, die eben besondere Antikörper herstellen können im Zuge der Infektion. Und genau diese suchen wir. Also das sind eben Antikörper, die diese direkte Virusausbreitung zwischen zwei Zellen unterbinden können. Wir konnten das in Mausstudien zeigen mit entsprechenden Mausantikörpern, die eben genau diese Ausbreitung verhindern.
Wie haben Sie das überhaupt herausgefunden? Wie sieht das aus, Ihre Forschung, was solche Viren betrifft?
Grundsätzlich ist es so, wenn man jetzt auf der Suche nach einem Impfstoff beispielsweise ist, dann gibt es bestimmte Vorstufen, wie man sowas plant. Man kann ja nicht direkt das, was man sich eben im Labor zusammenbaut, im Menschen testen, sondern das testet man primär im Tiermodell. Dass man zum Beispiel Viren nimmt, diese Viren im Prinzip dann abtötet und damit Versuchstiere, also sprich Mäuse als kleinstes Tiermodell, verwendet und dann untersucht, ob eben dann diese Tiere vor Viren geschützt sind, vor der Infektion. Und im Zuge dessen haben wir dann gezielt nach Antikörpern geguckt und dabei auch den besagten Antikörper gefunden, der in der Lage ist, eben diese besondere Art der Virusausbreitung zu unterbinden.
Aber das Immunsystem von Mäusen dürfte ja ganz anders funktionieren als unseres, oder?
Da gibt es sicherlich schon Unterschiede, ja. Und dort können solche Infektionen ja auch ganz anders verlaufen als beim Mensch. Eben weil sämtliche Bemühungen, sage ich mal, von dem Immunsystem des Menschen sind mittlerweile durch das Virus relativ gut kontrolliert. Und deswegen guckt man auch in anderen Spezies, wie zum Beispiel halt der Maus, die sich noch nicht an das Virus anpassen konnte, beziehungsweise das Virus an die Maus, ob es da Unterschiede gibt und ob man da gezielt Wirkstoffe, sprich Antikörper auch finden kann, mit denen man das Virus bekämpfen kann. Was uns eben gelungen ist, ist, dass wir einen bestimmten Antikörper gefunden haben, der diese Ausbreitung zwischen den Zellen unterbindet. Dann haben wir analysiert, gegen welche Bestandteile von dem Virus diese Antikörper gerichtet sind. Das heißt, was da genau erkannt wird. Und anhand dieser Information suchen wir nach vergleichbaren Antikörpern im Mensch.
Und haben Sie da was gefunden?
Wir sind, sage ich mal, auf einem guten Weg.
Überall erforschen Wissenschaftler neue Ansätze, gegen die Viren vorzugehen. Und am Ende immer wieder nur mit mäßigem Erfolg. Ein Impfstoff konnte bisher noch nirgendwo gefunden werden, oder?
Gegen Herpes simplex Viren nicht. Es gibt, wie gesagt, viele Ansätze, um Impfstoffe zu generieren. Und bisher weiß man eben nur, dass die Ansätze, die man verfolgt hat, nicht erfolgreich waren. Das heißt natürlich aber gleichzeitig, dass es dann auch andere Sätze gibt, die man noch nicht verfolgt hat und die eben dann möglicherweise oder hoffentlich von Erfolg gekürt werden dann. Ich möchte eben keine falschen Hoffnungen wecken, aber wir haben, denke ich mal, einen alternativen Ansatz zumindest, der bisher so noch nicht ausprobiert worden ist. Und das Ziel von dem Impfstoff wird halt sein, dass man solche besonderen Antikörperantworten vermitteln kann beim Menschen. Wir haben jetzt vielversprechende Daten aus dem Mausmodell,
ja.
Und diese müssen wir dann eben noch quasi reproduzieren. Wir müssen da in die Richtung weitergehen, gucken, ob wir diese Immunantworten, die wir jetzt vermitteln können, noch optimieren können. Da arbeiten wir, wie gesagt, derzeit daran. Und wenn uns das gelungen ist, dann müssen wir eben überlegen, ob das nicht Sinn macht, diesen Impfstoff dann auch beim Menschen zu testen.
Was glauben Sie, wie lange es noch dauern wird, bis sich jeder einfach frühzeitig gegen Herpes impfen lassen kann und dann gibt es das irgendwann nicht mehr?
Es gibt natürlich nicht nur uns, die an so einem Impfstoff forschen. Es gibt auch in den USA Gruppen, die an einem Impfstoff gegen Herpes simplex Viren forschen, aber die einen anderen Ansatz verfolgen. Und da sind derzeit auch schon klinische Studien im Gange. Und je nachdem, wie die verlaufen, muss man halt sehen, ob der Schutz, der dann von dem Impfstoff vermittelt wird, ausreichend ist oder nicht und wie man dann letztendlich weiterfährt.
Das war Adalbert Krawczyk, Virologe an der Universität Duisburg-Essen. Die Stiftung Universitätsmedizin Essen hat Krawczyk im vergangenen Monat für seine Arbeit mit dem Medizinpreis ausgezeichnet. Der Preis ist mit insgesamt 100.000 Euro dotiert. Das Geld soll Krawczyks Forschung zu Herpes fördern.
Nicht nur Menschen haben mit Herpesviren zu kämpfen. Auch Tiere haben unter ihnen zu leiden. Seit einigen Wochen grassiert in der Region Hannover eine ominöse Herpeserkrankung bei Pferden. Einige der Tiere sind bereits an den Folgen gestorben. Aber auch Katzen, Hunde oder sogar Schildkröten und Fische können unter den Herpesviren leiden. Tierherpes. Nimmt es zu? Lässt sich von einer neuen Tierseuche sprechen? Und sind die Viren auf Menschen übertragbar? Lisa Schöninger hat sich erkundigt.
Schnupfen, Husten und Fieber. Bei Pferden äußert sich das Herpesvirus häufig wie eine Erkältung und klingt schnell wieder ab. Das ist auch der Grund, warum viele Besitzer die Erkrankung gar nicht erkennen. Das Virus kann aber auch schwerwiegende Folgen haben, nämlich wenn es über die Atemwege ins Rückenmark gelangt und dort eine Entzündung auslöst. Daran können die Tiere dann auch sterben. Mit genau solchen Fällen hatte Professor Dr. Carsten Feige in den vergangenen Wochen häufiger zu tun. Er ist Leiter der Klinik für Pferde an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und sagt, der Ausbruch des Virus in der Region sei nicht ungewöhnlich, denn
wir gehen heute davon aus, dass fast 90% aller Pferde infiziert sind und das Virus latent, also verborgen, in sich tragen und im Zusammenhang mit Stresssituationen, also Transporten, Turnierteilnahmen, kommt es zu einer Immunschwäche des Pferdes und dann kann diese Infektion wieder aufflammen. Die Viren vermehren sich im Körper, werden dann auch wieder ausgeschieden und führen dann zur Erkrankung anderer Pferde.
Und genau wegen dieser immer wieder aufflammenden Symptome ähnelt das Herpesvirus der Pferde auch dem der Menschen. Allerdings gehört es einer anderen Familie an, erklärt Professor Feige. Deswegen sei es auch nicht auf den Menschen übertragbar, auch nicht auf andere Tiere. Bei Pferdezüchtern macht es aber immer wieder große Probleme, denn es gibt auch einen Virenstamm, der bei trächtigen Stuten zum plötzlichen Abbruch einer Schwangerschaft führt. Deswegen sei es wichtig, die Tiere schon in jungen Jahren zu impfen. Denn anders als beim Herpesvirus der Menschen gibt es gegen das der Pferde bereits einen Impfstoff.
Die Impfung sieht so aus, dass die Pferde nach einer Grundimmunisierung alles halbe Jahr geimpft werden müssen. Hierzu muss man aber sagen, dass mindestens 90% aller Pferde eines Bestandes geimpft sein müssen, damit man einen tatsächlich guten Schutz der Einzeltiere erreicht. Ansonsten ist das so, dass der Infektionsdruck so hoch ist, dass auch geimpfte Pferde erkranken.
Deswegen wird die Impfung gegen Herpes von der Ständigen Impfkommission, die es auch für Pferde gibt, empfohlen. Es halten sich aber lange nicht alle Halter daran, sagt Professor Feige. Grundsätzlich könnte man die Erkrankung vielleicht sogar komplett in den Griff bekommen, aber aktuell werden nur 30% der Tiere gegen das Virus vorsorglich geimpft. Deswegen will Feige im Moment noch nicht von einer richtigen Seuche sprechen.
Wenn man das auf die gesamte Pferdepopulation in Deutschland bezieht, dann ist das eine durchaus managbare Infektionskrankheit, eben der man vorbeugen kann und schlimmstenfalls kann man sie auch behandeln. Also insofern ist es sicherlich eine beherrschbare Erkrankung, mit der wir durchaus umgehen können.
Ganz anders sieht das allerdings bei Fischen aus, denn auch sie können an Herpes leiden. An der Tierärztlichen Hochschule in Hannover erforscht Professor Dr. Dieter Steinhagen Herpes bei Fischen und ist noch auf der Suche nach einem Impfstoff für Karpfen. Bei ihnen kommt das Virus besonders häufig vor und gilt inzwischen als solche, mit schlimmen Auswirkungen.
Karpfen bekommen Hautschäden, die normale Schleimhautstruktur verliert sich. Der Fisch fühlt sich dann so an wie Sandpapier, ist also nicht mehr so schleimig. Und was häufig dann zu sehen ist, ist, dass Kiemenschäden auftreten. Das Kiemengewebe stirbt ab und der Fisch kriegt weiße Kiemen und stirbt dann möglicherweise an Atemnot. Und er stirbt vor allem dadurch, dass sein Salzhaushalt durcheinander gerät.
Woher das Virus, das nun immer mehr Fische bei uns befällt, genau kam, wissen die Forscher nichts. Allerdings trat es zum ersten Mal in Koi-Karpfenzuchten in Israel auf, erzählt Steinhagen. Gefährlich ist auch beim Fisch, dass viele Tiere den Erreger in sich tragen, ohne zu erkranken oder äußerliche Symptome zu zeigen. Dadurch wirken sie gesund, sind es aber gar nicht. So können sie unbemerkt andere Karpfen anstecken. Das habe in vielen Fällen schon zu enormen Schäden geführt, nicht nur in Niedersachsen.
Wir kennen einen Fall in Thüringen, da ist es in einer Karpfenteichwirtschaft ausgebrochen und die Kollegen haben mal zusammengerechnet, was das denn gekostet hat. Und dieser Schadensfall, der lag in der Größenordnung von etwa 150 bis 200.000 Euro.
Um so etwas in Zukunft verhindern zu können, hat Professor Steinhagen mehrere tausend kleine Karpfen in seinem Institut gelagert. In riesigen grünen Tonnen werden sie zurzeit gehalten. Einige hundert davon werden bald ausgesucht und mit dem Herpesvirus infiziert. So wollen die Forscher herausfinden, wie unterschiedlich der Krankheitsverlauf bei den Tieren ist und warum bei manchen Tieren niemals ein Ausbruch der Krankheit geschieht.
Und wenn wir das rausgefunden haben, wollen wir gucken, ob wir das praktisch auch auf alle Fische übertragen können. Ob wir vielleicht auch in Richtung auf krankheitsresistente Fische züchten können, ob das eine Möglichkeit ist.
Übrigens ist das Herpesvirus auch bei Stören und Aalen nachgewiesen worden. Eine Übertragung auf Menschen ist aber nicht möglich. Das Fischherpesvirus könnte im menschlichen Körper nämlich nicht überleben. Unsere Körpertemperatur ist schlicht zu heiß dafür.
Lisa Schöninger über die Krankheit Herpes, die nicht nur ein Problem für uns, sondern auch für Tiere ist. Herpes, die Volks-, aber auch Tierkrankheit. Um sie ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo. Und gleich um Erdbeben, aber keine echten, sondern von Wissenschaftlern simulierte.
Oh,
Oft kommen sie völlig überraschend, aus heiterem Himmel, aber dann mit einer ungeheuren Zerstörungskraft. Erdbeben gehören zu den gewaltigsten Naturkatastrophen, die es gibt. Wie sich ein wirklich heftiges Beben der Erde anfühlt, mit Regalen, Wänden und ganzen Häusern oder Straßen, die einstürzen, das kann sich in unseren Breiten kaum jemand vorstellen. Zum Glück natürlich. Wissenschaftler wollen aber genau solche Beben untersuchen. In München steht dafür seit einigen Wochen ein Erdbebensimulator. Der größte in Deutschland. Susi Weichselbaumer hat ihn sich angesehen.
Ein weißer Container, sieht ein bisschen aus wie ein Bürocontainer hier im Hof des Museums Mensch und Natur in München. Drei Metallstufen führen rauf zu einer Tür und hinter dieser Tür verbirgt sich der Erdbebensimulator. Sieht ein bisschen aus wie in einem Kühlraum oder wie in einem Lastenaufzug. Weiße Wände, kleine weiße Lichtbalken, dazu links und rechts zwei Handläufe, um sich dann wahrscheinlich auch festzuhalten, wenn es denn richtig losgeht. Ich bin nicht allein im Erdbebensimulator. Der Leiter des Museums ist mit mir dabei, Michael Appel, und die stellvertretende Leiterin, die Gilla Simon.
Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir können einzelne Erdbeben einspielen oder aber eben ein Demonstrationsprogramm mit 5 verschiedenen Erdbeben und entsprechenden Informationen.
Ich lese jetzt gerade Erdbeben Türkei, Italien, Tschechien dauert 42 Sekunden, USA 1 Minute 12.
Ja, diese Daten sind verfügbar. Wir haben die uns also geben lassen von den entsprechenden Erdbebenwarten. Die sind umgerechnet worden, so dass dann eben ein Steuerungsgerät das in Bewegungen von Linearmotoren umsetzen kann. Linearmotoren werden zum Beispiel verwendet, um Roboter anzutreiben. Also wenn Autos gebaut werden, die schweißen oder die Karosserie anheben und ähnliches. Und solche Motoren sind hier auch verbaut und die werden eben dann angesteuert mit diesen Originaldaten.
Das heißt, ich gehe jetzt mal hier rein in das, was aussieht wie ein Lastenaufzug. Links und rechts weiße Wände, ein Handlauf. Muss ich da alleine stehen bleiben oder kommen Sie nach? Herr Appel steht an einer Schalttafel weit weg von mir.
Genau.
Lassen Sie mich nicht allein. Okay, eine Weltkugel, die sich dreht auf dem Bildschirm. Türkei, Datum 23.10.2011. 13.41 Uhr zeigt es mir an. Huch, Emil. Es geht schon ganz schön hin und her. Es wackelt heftig besser, man hält sich wirklich fest. Das Licht flackert, dazu sieht man auf dem Bildschirm Menschen, die damals um 13.44 Uhr, steht auf der Videoaufzeichnung, durch die Straßen laufen. Jetzt sieht man ein Geschäft, in dem die Flaschen aus den Regalen fallen. So, jetzt beruhigt sich es ein bisschen. Schaden 550 Millionen US-Dollar steht da, Tote 604 Menschen, Verletzte über 4000. Okay, jetzt kommt das Nächste. Frau Simon, gibt es irgendeinen Trick, wie man sich am besten hinstellt? Breitbeinig oder ein Bein vor, eins hinter?
Breitbeinig, würde ich sagen. Können Sie die Bewegung am besten ausgleichen. Ganz schlimm wird es, wenn man sitzt.
Da hat man gar keine Chance mehr.
Ja, dann hat man nicht diese Ausgleichbewegung. Also da wird es, also auch für die Wirbelsäule nicht so gut.
Okay. Wow. Jetzt zittert es aber schon richtig. War kurz, aber hart. Kommt da noch was nach?
Nein, das war ein kurzes Erdbeben.
Was eben auch eine Geschichte ist, die wir vermitteln wollen, es gibt nicht zwei gleiche Erdbeben. Es ist nicht nur die Stärke, es sind ganz andere, bei manchen rüttelt es kurz und heftig, bei anderen sind es lange, langsame Bewegungen. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Abläufe, wie so ein Erdbeben aussehen kann.
Wow, jetzt geht es aber vorwärts ganz schön heftig. Eieiei. Wow, da wird einem richtig schlecht. Das ist sehr, 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 sehr unangenehm und fast ein bisschen beängstigend. Dazu sieht man auf dem Film Menschen in einem Supermarkt, damals in Italien, die auch nicht recht wissen, wie ihnen geschieht. Regale wackeln, die Packungen fallen raus und es ist schon vorbei. Und das war 5,8.
Gut, ja, also die realen Beschleunigungen, die diese Motoren können, die sind abartig. Also wir können da schon ganz ordentlich.
Ach, nein, schüttelt es uns.
richtig auseinander. Ach, Herr Jemini.
Das ist jetzt sind wir natürlich beim ganz, ganz starken Erdbeben. Wir sind jetzt in Japan. Das schwere Kobe-Erdbeben, eines der schwersten Erdbeben, vor allem was die Schäden angeht, in den letzten Jahrzehnten. Und da muss man dazu dann auch sagen, schwere Schäden, obwohl man in Japan vergleichsweise gut vorbereitet ist. Also ein Erdbeben dieser Stärke hätte in manch anderem Land noch viel verheerende Wirkungen gehabt.
Das war 6,9, lese ich gerade auf dem Bildschirm auf der Skala. Das war jetzt das letzte Erdbeben, das wir erlebt haben. Mir ist ein bisschen flau im Magen, ehrlich gesagt. Das fühlt sich schon ziemlich eigenartig an, wenn man plötzlich nicht mehr weiß, wie man richtig auf den eigenen Füßen steht. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zeigen, fürs Mitgehen ins Erdbeben an die Gila Simon und an den Michael Appel vom Museum Mensch und Natur hier in München im Nymphenburger Schlosspark. Was wäre denn eigentlich drin an heftigstem Beben, wenn Sie richtig aufdrehen würden?
Naja gut, da wir immer reale Erdbeben hier simulieren und nicht einfach irgendwie an einem Schalter drehen, sagen, jetzt soll der so schnell wie möglich. Theoretisch könnte der natürlich noch sehr viel schnellere oder heftigere Bewegungen produzieren, aber das ist ja nicht unsere Intention. Wir wollen ja wirklich Erdbeben, wie sie stattgefunden haben, darstellen. Wir würden es schon schaffen, sie hier durch den Raum fliegen zu lassen.
Ja, da verzichte ich dankend drauf.
Durch den Raum fliegen, warum eigentlich nicht? Das war eine Reportage von Susi Weichselbaumer. Summ, 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 Bienchen summ herum. Können Bienen eigentlich nur summen? Oder haben sie noch eine andere Sprache, wenn man überhaupt von Sprache reden kann? Aber man soll die Kommunikation dieser Tiere nicht unterschätzen, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Gerade bei der Partnerwahl ist Wildbienen, also Bienen, die nicht in Staatensystemen leben, die Sprache nicht unwichtig. Ein Grund, warum Bienen aus Deutschland tatsächlich Verehrer aus anderen europäischen Ländern verschmähen. Annette Eversberg mit Details.
Das Summen der Bienen ist uns vertraut, aber Bienen können auch anders, zum Beispiel die rote Mauerbiene. Eine wildlebende Bienenart, die nicht wie die Honigbienen in Staaten lebt, sondern ganz alleine ihre Nachkommen aufzieht. Die Mauerbienen brummen, bevor und wenn sie sich paaren, sich Weibchen und Männchen also nahe sind. Balzen nennt es Dr. Tanja Konrad, Biologin an der Universität Ulm.
Der Ablauf ist so, dass die Männchen erst nach den Weibchen suchen und wenn sie dann ein Weibchen gefunden haben, setzt sich das Männchen auf das Weibchen obendrauf und beginnt dann eben mit der sogenannten Balz. Das bedeutet, dass das Männchen die Antennen und die Vorderbeine vor den Augen und Antennen des Weibchens hin und her schwenkt und gleichzeitig eben diese von uns untersuchten Vibrationen erzeugt.
Wie stark das Männchen vibriert, kann die weibliche Biene nicht hören. Sie nimmt die Vibrationen vielmehr mit dem ganzen Körper wahr, sagt die Biologin.
Das machen die so, dass die ihre Flügel ausklinken und dann ihre Flugmuskeln kontrahieren. Und das erzeugt eben solche Vibrationen, die man zum Teil auch hören kann, weil die Flügel dann auch so ein bisschen übereinander reiben und das ist so ein Brummgeräusch, was wir dann auch hören können.
Bisher nahm man an, dass sich weibliche und männliche Mauerbienen über Duftstoffe miteinander verständigen. Doch das Brummen ist die eigentliche Sprache, mit denen die Bienen kommunizieren. Und für die weibliche Mauerbiene zeigt sich an der Sprache die Qualität des Männchens, das sie umwirbt, erläutert der Insektenforscher Manfred Ayasse von der Universität Ulm.
Denn diejenigen Männchen, die in kurzen Zeitabständen lang vibrieren können, werden von dem Weibchen gewählt. Damit hat sozusagen dann ein Weibchen eine Garantie, dass es gute Gene bekommt und dass die Nachkommen gute Gene bekommen. Daraus resultieren dann wieder Männchen, die konkurrenzstark sind und sich gegen andere Männchen durchsetzen können.
Die Sprache der Mauerbienen spielt also eine wichtige Rolle. Aber noch viel wichtiger ist es, dass die Bienen dieselbe Sprache sprechen. Die Forscher machten die Probe aufs Exempel. Aus England und Dänemark bekamen sie Mauerbienen und brachten sie mit ihren deutschen Artgenossen zusammen.
Dabei konnten wir zunächst mal feststellen, dass sich die deutschen Weibchen lieber mit den deutschen Männchen paaren, die englischen lieber mit den englischen und die dänischen lieber mit den dänischen.
Denn alle sprechen ihre eigene Sprache oder brummen sie vielmehr. Die Wissenschaftler wollten herausfinden, ob man die deutschen Mauerbienen dennoch dazu bringen konnte, ihre Artgenossen aus anderen Ländern zu akzeptieren und umgekehrt. Dafür sammelten sie zunächst die Vibrationssignale der Mauerbienen aus den drei Ländern und entwickelten einen besonderen Biotest.
Wir haben versucht, sozusagen den Bienen Fremdsprachen beizubringen, indem man kleine Magneten auf den Rücken der männlichen Bienen klebt und das Pärchen dann, wenn das Männchen dann auf dem Weibchen sitzt, auf eine Spule setzt. Und an die Spule angeschlossen ist ein Frequenzgenerator, mit dem wir dann das Signal erzeugen können, was wir gerne hätten. Und so kann man dann zum Beispiel ein englisches Männchen auf ein deutsches Weibchen setzen und dann aber ein deutsches Signal reingeben. Das heißt sozusagen dem englischen Männchen beibringen, auf Deutsch zu vibrieren.
Die Reaktion des deutschen Mauerbienenweibchens war eindeutig. Es akzeptierte das Brummen des Männchens. Anders fiel das Ergebnis aus, als das englische Männchen das Weibchen wieder in seiner eigenen Sprache umgarnte. Dann kam es nur noch in 20% der Fälle zur Paarung. Die Paarungsquoten zwischen deutschen und dänischen Bienen waren besser. Aber nicht zuletzt ist die Entfernung der Regionen auch nicht so groß, denn Weile, der Geburtsort einer dänischen Art, liegt in Südjütland, nur wenige Kilometer von der deutsch-dänischen Grenze entfernt. Die englische Mauerbienenart lebt dagegen auf den britischen Inseln und damit in einer sogenannten Splendid Isolation, also völlig getrennt von den Artgenossen bei uns, sagt der Ulmer Insektenforscher Manfred Ayasse.
Man kann sich das so vorstellen, wenn jetzt da verschiedene Populationen einige Zeit isoliert leben, dann entwickeln die sozusagen ihren eigenen Dialekt. Und nur dieser Dialekt wird dann auch von den Weibchen verstanden. Und wenn die dann wieder zusammenkommen, dann würde ein Weibchen diesen Dialekt eines englischen Männchens nicht verstehen.
Das deutsche Mauerbienenweibchen lässt sich aber am liebsten gar nicht auf den Engländer von der fernen Insel ein. Verständnisprobleme und unterschiedliche genetische Reaktionen auf Land- und Klimaveränderungen halten die Tiere davon ab.
Weil es da lokale Anpassungen gibt, zum Beispiel an die dort herrschende Temperatur oder an die Futtersituation. Und wenn sich ein deutsches Weibchen mit einem englischen Männchen paaren würde, dann würden unter Umständen diese Anpassungen an die lokale Klimasituation verloren gehen.
Eine bessere deutsch-englische oder deutsch-dänische Verständigung wäre also noch nicht einmal nützlich, denn es würden trotzdem weniger Paarungen stattfinden. Demzufolge gäbe es auch weniger Nachkommen. Das wäre dann unter Umständen eine ökologische Katastrophe, denn die rote Mauerbiene ist wichtig für die Bestäubung der Apfelblüte, ob in Deutschland, Großbritannien oder Dänemark. Dafür wird die Biene schon früh im Jahr geboren, lebt aber nur wenige Monate. Schon im Juni, Juli sterben die Weibchen und die Chance, dass die roten Mauerbienen die Sprache des anderen in dieser kurzen Zeit erlernen könnten, ist zu gering, betont Manfred Ayasse.
Das Ganze ist sicherlich zu großen Teil genetisch verankert und deswegen kann man sich es jetzt nicht vorstellen, dass die kurz umlernen könnten, sondern es wäre dann ein Prozess, der über lange, lange Zeiträume, viele, viele Jahre und viele, viele Generationen nur stattfinden könnte.
Wildbienen aus Deutschland verschmähen ihre englischen Verehrer. Annette Eversberg berichtete.
Notizen aus der Wissenschaft.
Weltweit leben etwa 35 Millionen Menschen mit HIV. Mehr als 2 Millionen kommen pro Jahr hinzu. Nun will die Europäische Kommission neue Forschung ins Leben rufen. Sie investiert 23 Millionen Euro in ein Projekt, in dem führende HIV-Forscher aus aller Welt zusammenarbeiten. In dieser Woche ist es offiziell an den Start gegangen. Beteiligt sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 22 Instituten und Biotech-Unternehmen in Europa, Australien, Kanada und den USA, die ihr Wissen und ihre Forschungserfahrung bündeln wollen. Es geht darum, gemeinsam neue experimentelle Impfstoffe zu entwickeln, die schon innerhalb der kommenden 5 Jahre am Menschen getestet werden sollen. Jüngste Fortschritte in der AIDS-Forschung haben den Wissenschaftlern auch Anlass zur Hoffnung auf baldige Erfolge gegeben. So gelang es Forschern, Antikörper zu isolieren, die in vorklinischen Tests eine HIV-Infektion erfolgreich verhindert haben und die gleichzeitig gegen die meisten HIV-Varianten wirksam war. In großen Gebäuden kann man die Orientierung verlieren. Fraunhofer-Forscher haben dagegen nun ein Mittel entwickelt, eine Android-App. Sie navigiert ihre Benutzer durch Gänge, Flure, Räume und Etagen zum gewünschten Ziel. Zur Ortung nutzt sie WLAN, denn die klassischen Navigations-Apps auf GPS-Basis funktionieren in geschlossenen Räumen nicht. Satellitensignale werden durch Decken und Wände teils erheblich gestört. Beim Start der neuen App lassen sich verschiedene Ziele auswählen, zum Beispiel Untersuchungsräume, Patientenzimmer, Kantinen sowie Toiletten oder mobiles Inventar wie Betten oder Rollstühle. Wie bei Navigationsgeräten im Auto sieht der Nutzer dort den Gebäudeplan zweidimensional aus der Vogelperspektive. Ziel und aktuelle Position sind mit Punkten markiert, der kürzeste Weg wird auf der Karte dargestellt. Ist bald Schluss mit dem Liebesglück? Zumindest der Bestand der Vögel, die als Symbol dafür gelten, nämlich der Turteltauben, schrumpft zunehmend. In den vergangenen 16 Jahren ist er bereits um mehr als 30% zurückgegangen, haben Wissenschaftler nun herausgefunden. Grund dafür seien unter anderem die Intensivierung der Landwirtschaft sowie die legale und illegale Jagd in den Ländern, in denen Turteltauben leben. Die Vögel kommen vor allem in Europa und Nordafrika vor.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft. Präsentiert von Peter Stein.
Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Dass man sein Handy zusammenrollen kann oder auch seinen Computer zusammenfalten, ist bislang noch nicht möglich. Aber so weit weg ist das auch nicht mehr. Wissenschaftler forschen bereits an elektronischen Geräten, die sich verformen lassen. Am Fraunhofer-Institut haben Physiker und Ingenieure elektrische Platten entwickelt, die höchstens 1 Millimeter dick sind und sich wie ein Ball zusammenknüllen lassen. Sogenannte Leiterplatten. Solche biegsamen Platten würden sich sehr gut in der Medizin einsetzen lassen. Aber auch in der Modebranche könnten sie genutzt werden. Julia Beiswenger hat sich die Platten bei ihrem Besuch der Wissenschaftler angesehen.
So, hier im Raum ist es relativ warm und trotzdem ziehe ich jetzt mal hier einen Mantel an. Ups, der ist etwas zu groß, aber obwohl, eigentlich passt er doch ganz gut. Und das Lustige ist, dass dieser Mantel leuchtet. Hier ist ein viereckiges Display in Brusthöhe und da leuchtet es weiß und blau. Und neben mir steht Thomas Löhr vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration. Und er kann mir erklären, was das hier mit diesem Mantel auf sich hat. Wieso leuchtet der?
Wir haben hier Elektronik eingebaut und es ist innen drin eine kleine elektronische Schaltung, die eben so ein Zufallsmuster an verschiedenen Farben einspielt.
Man erkennt eigentlich kaum, dass da drunter irgendwie Elektronik ist, weil das so dünn ist. Mhm. Und es lässt sich wunderbar biegen. Und genau. Das ist ja auch das ganz Besondere an dem. Was ist denn das für ein Material?
Das ist Polyurethan. Es wird verwendet viel als Bauschaum. Also das wird in sehr, sehr großen Maßstäben hergestellt.
Und es war aber dann Ihre Idee, daraus biegsame Leiterplatten zu machen?
Genau.
Und da haben Sie ja auch Pflaster entwickelt oder Verbände.
Genau. Hier haben wir eine Schuheinlage.
Das ist viereckig, weißer Stoff. Ganz leicht ist das.
Es hat Elektronik drin und die Idee ist hier, dass man das in eine Schuheinlage mit einbauen kann, um die Druckverteilung zu messen und um einfach zu sehen, wann muss eine Einlage gewechselt werden oder ist der Schuh zu eng geschnürt, und für solche Arten von Anwendungen war das gedacht. Und ja, ich würde vorschlagen, wir gucken uns mal an, wie wir das herstellen.
Genau, und dafür müssen wir erst an den Ort, wo dieses dehnbare Material seine Leiterbahn bekommt.
Genau.
Und da darf kein Staubkorn die Herstellung stören. Und deswegen passiert das Ganze in einem Reinraum. Und da gehen wir jetzt hin.
Wir ziehen uns jetzt um, bevor wir in den Reinraum gehen. Und zwar fängt es an mit der Haube.
Okay, da muss ich meine Haare drunter.
Genau, alle Haare unter die
stecken.
Haube.
Dankeschön. Ich kriege jetzt so einen schwarzen Ganzkörperanzug. Und den muss ich jetzt anziehen. So. Handschuhe gibt es auch noch, ja?
Genau. Ich will mich auch noch
anziehen. Weiße Plastikhandschuhe noch.
Teilweise sind wir sogar mit solchen Reinräumen sauberer als im OP.
Oh, das dürfen Sie nicht laut sagen.
Naja.
So, jetzt geht's rein in den Reinraum. Wir haben jetzt hier eine Folie, die ist ein Meter fast groß.
Auf der Rückseite sehen wir hier ein glasfaserverstärktes Epoxidmaterial.
Also, Sie haben hier ein Trägermaterial und auf diesem Trägermaterial drauf ist Ihr besonderes Material, genau, das eben dehnbar ist.
Und ganz oben drauf haben wir eine Kupferfolie.
Und da drauf wiederum ist Lack.
Ja, genau.
Okay, jetzt gehen wir mal zum Belichten von diesen Platten, da wo die Leiterbahnen entstehen. Die Platte, die wird jetzt gleich in diese Maschine eingezogen. Das ist so ein großer silberfarbener Kasten, so groß wie ein Auto, würde ich mal sagen. Und da drin ist ein Laser und der belichtet jetzt den Lack.
Und es funktioniert so, der Laser rastert die ganze Fläche ab. An bestimmten Stellen wird er ausgeschaltet, dann wieder eingeschaltet beim Abrastern und dadurch wird die Struktur auf die Folie geschrieben.
So, jetzt geht die Klappe auf. Jetzt sehen wir, dass ein großer Teil des Lacks belichtet wurde. Dieser Lack ist jetzt ausgehärtet. Eine Kollegin von Herrn Löhr bringt jetzt die Platte zu den nächsten Arbeitsschritten. Da wird jetzt die Platte noch gewaschen, sodass der Lack weggewaschen wird, der nicht belichtet wurde. Und dann wird das Ganze noch geätzt, damit auch das Kupfer weggeätzt wird, das nicht belichtet wurde, sodass nur noch wirklich die Leiterbahnen übrig bleiben. Und wir gehen jetzt mal in den Raum, wo die Leiterplatten sozusagen beklebt werden mit Elektronik. So, wir sind jetzt hier in einem Raum, wo ganz viele Maschinen stehen. Und da haben wir hier so eine vanartig große Maschine, wo die Leiterplatte reingelegt wird. Und da wird dann ein sogenanntes Lot aufgebracht. Das ist eine Art Paste. Auf diese Paste drauf kommt dann meinetwegen eine LED oder andere Elektronik.
Und wenn die Komponenten dann gesetzt sind, fährt es dann in diese lange Maschine, diesen Ofen. Und beim Schmelzpunkt fängt an, diese Lotpaste zu schmilzen.
Und nachher härtet das wieder aus und dann ist, was man an Elektronik hat, auf dem biegsamen und dehnbaren Material draufgeklebt,
gelötet.
Und das warten wir nicht ab, sondern wir gehen gleich rüber zu der Station, wo wir dieses dehnbare Material auf Kleidung drauf laminieren.
So. Und jetzt haben wir hier also ein dehnbares System, soweit fertig.
Es ist also eine Folie, die man hier beliebig knüllen kann. Ich kann die auch zu so einem ganz kleinen Ball knüllen. Und man sieht hier diese Leiterbahnen, die sind auch wieder ein bisschen geschwungen, damit, wenn man es halt dehnt, die nicht gleich reißen, sondern sich dann einfach nur ein bisschen auseinanderziehen.
Hier sieht man die Elektronik, die LEDs.
Ganz flach sind die.
Nehmen wir mal so ein System und laminieren das auf dem Textil hier
jetzt, okay. Herr Löhr hat also jetzt hier diese Bügelmaschine angestellt und ein Stück Stoff draufgelegt und es kommt dann noch diese Folie drauf, die also ganz dünn ist. Und oben drüber kommt nochmal ein Stoff. So, jetzt wird das gepresst.
Und wird es schön heiß da drin.
Wird also so ein ganz kleines bisschen flüssig oder zähflüssig, kann man sagen, durch diese Hitze. Und dadurch klebt das an dem Stoff dran.
Genau.
Jetzt können wir diese Folie rausnehmen, beziehungsweise das Textil. Das ist noch ein bisschen warm. Und da drin ist diese viereckige Leiterfolie. Und das könnte man jetzt verwenden, um es irgendwo in ein Kleidungsstück zum Beispiel einzuarbeiten.
Genau.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Julia Beiswenger. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik diesmal kam von Jason Moran. All Rise, A Joyful Elegy of Fats Waller heißt die CD. Und ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.